Ihr seht die Frage. Wie? Wie komme ich dahin? Wie komme ich im zweiten Lied in das gesungene Zuhause, mein himmlisches Zuhause? Wie komme ich dahin? Und wer entscheidet das? Wer entscheidet, dass ich nach Hause darf? Mama und Papa bei dir, Jamie, ne? Ja. Und wir werden älter und wir begegnen großen, erwachsenen Menschen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie sich den Auftrag gegeben haben, dass sie es auch entscheiden dürfen. Vielleicht habt ihr schon das einmal erlebt. Himmelspförtner, meist selbsternannt. Und ich frage mich so, wie komme ich nach Hause und wer entscheidet das? Wir machen was als Kinder und als Erwachsene auch und ich mache das jeden Tag. Es hilft mir, mein Leben zu kategorisieren. Ich versuche, Schubladen zu schaffen, um meine Welt einzuordnen, damit ich sie begreifen kann und sie nicht in sich zusammenfällt oder auseinanderfällt. Und deswegen ordne ich Dinge ein. Und ihr kennt es vielleicht, weiß nicht, was euch als Kind gesagt worden ist. Jawolle, aus dir wird mal was. Und dann haben wir unsere Maßstäbe, gute Noten, soziale Kompetenz, Widerstandsfähigkeit, wie gehe ich mit Stress um? Und dann sagen wir, du packst es. Du bist für das Leben gemacht. Und wenn du das hörst, dann ist das schön. Aber es geht ja auch andersrum. Bei mir war immer die Frage mit meiner damaligen Frisur, der Dreadlocks, die ich hatte als junger Mann, wie soll dich jemand einstellen mit diesem Kopf, den du durch die Welt trägst? Und das ist mit dem Augenzwinkern gesagt. Es geht auch noch ein bisschen schlimmer. Man könnte ja auch sagen, er oder sie ist nichts für das Leben gemacht. Das sehe ich ja schon auf Entfernung. Sie kann sich nicht behaupten. Sie kann sich gar nicht richtig ausdrücken. Ist er stark genug? Kann er sich behaupten mit seinen Ellenbogen in dieser Gesellschaft? Ist sie für das Leben gemacht? Und in der Gemeinde ist es ja auch so ein bisschen so manchmal. Ja? Da ist jemand super engagiert, bringt sich ein, ehrenamtlich, in 3 Arbeitskreisen. Und da sagst du dir, wow, er brennt für den Herrn. Er ist ganz sicher ganz nah bei Gott. Und dann siehst du vielleicht jemanden manchmal die Treppe hochkommen und denkst dir, oh, hat sie sich verlaufen? Wo will er oder sie hin, so wie sie hierher kommt? Ich möchte uns sensibilisieren für die Botschaft, die man senden könnte, weil Gemeinde durchaus auch eine Analogie für ein himmlisches Zuhause sein könnte. Wer entscheidet, wie ich dahin komme? Nikodemus, er geht in Johannes 3, lesen wir die Geschichte, dass ein sehr gebildeter, intelligenter Mann sich auf den Weg macht zu Jesus Christus, dem Messias. Und er ist sehr gebildet und er weiß viel. Und er ist der, mit dem du gerne ein Foto machen würdest, weil er so viel Reputation hat. Er ist so toll. Und die Leute blicken auf und sagen, ja, er hat die richtige Theologie. Er weiß, wie man sich ausdrückt. Er hat es verstanden. Und dieser Nikodemus geht zu Jesus und er erzählt ihm ganz schöne Sachen. Großer Meister, du tust große Wunder, ganz große Wunder machst du. Wir erkennen dich als den Messias an, klingt damit. Und bei den Heilungswundern zum Teil ist das der Moment, wo Jesus sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh in Frieden. Aber bei Nikodemus sagt Jesus es nicht. Vielleicht sind Nikodemus seine Motive andere. Vielleicht denkt er sich auch, das ist eine Unterstellung, neben dieser Reputation, die ich ohnehin schon habe, wenn ich jetzt noch die Wunder tun könnte, die du auch tust, Jesus, dann habe ich das volle Paket. Denn Jesus sagt zu ihm, nach diesen sehr netten Worten, keine Frage, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dieses himmlische Zuhause kannst du nicht sehen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Du kannst die Gesetze von Mose halten, die des Talmuds und der Halacha habe ich geguckt, ja? Du kannst alles gut machen, aber wenn du nicht wiedergeboren bist, dann ist das Himmelreich nicht für dich. Vertiefend dazu ein Steuereintreiber, ja, und ein Pharisäer treffen sich im Tempel. Das könnte der Anfang eines Witzes sein, ist es aber nicht, sondern ein Gleichnis Jesu, um zu zeigen, wie Selbstgerechtigkeit aussieht. Da kommen die beiden Leute und sie beten, und ihr kennt es, ja, Kindersabbatschule 101, haben wir alle schon mal durchgespielt. Und wir lesen das Gebet des Pharisäers, der sagt, ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen. Danke, dass ich nicht so bin wie die da unten, sondern dass ich hier oben stehen darf mit meinen klugen Worten. Dankeschön, ich bin so toll. Danke, dass ich nicht wie die Räuber bin, wie die Ungerechten, wie die Ehebrecher. Och, zum Glück bin ich nicht wie die und zum Glück nicht wie dieser Steuereintreiber. Brauchst du den gerechten Richter Jesus oder Jahwe Gott, wenn du selbst derjenige bist, der das Urteil über sich selbst und über andere Menschen spricht. Er sagt dann noch, was er noch so kann. Er geht sogar den 10. Teil von seinem Einkommen. Super. Stark. Aber er wertet andere ab, er wertet sich selbst auf. Und viel schlimmer eigentlich, er sagt, er rettet sich selbst. Er rettet sich selbst. Also er will es. Ich wünsche mir für mich, dass ich nicht solche Zeichen nach außen sende. Als Udo, als Prediger, als Vater. Ich wünsche, dass wir ein anderes Licht nach außen senden. Das tun wir. Das tun wir absolut. Ich möchte, dass wir im Gespräch bleiben mit uns selbst, unter uns, welches Licht wir nach außen senden. Was bedeutet Wiedergeburt? Ja, Nikodemus sagt, oh, das ist ja ganz komisch, ich kann ja nicht in den Mutterleib zurück und dann wieder raus. Und Jesus sagt ihm auch gleich, nee, musst du nicht, alles gut, kein Problem. Aber du musst umkehren, Metanoia, ja, du musst dich verändern. Aber eine Sache kannst du nicht tun. Diese Wiedergeburt, die schaffst du nicht alleine. Johannes drückt es so aus, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Und am letzten Tag werde ich ihn von den Toten auferwecken. Also der Mensch kann sich nicht selbst retten. Egal, wie sehr wir versuchen, wie sehr wir es wollen. Wir können es nicht schaffen. Es ist Gott selbst, der dieses Werk in uns beginnt und auch vollendet, wie es im Philipperbrief heißt. Gott ist derjenige, der die Kontrolle darüber hat und nicht wir. Nicht als Privatperson, nicht als Institution. Wir sind es nicht, denn es ist Gott selbst, der dieses Werk beginnt und auch vollendet. Und ich bin in so einer Kultur aufgewachsen, in der Kirchenkultur, wo Menschen sehr viel gesagt haben, mit dem, das wird schwierig mit dem. Also, boah, ob der gerettet wird. Und ich verstehe das, da steckt eine Angst hinter. Wir alle wollen gerettet sein. Christoph, du hast es gesagt, wir alle haben es in uns hineingelegt, die Ewigkeit. Keiner möchte 80 Jahre leben und sterben, manche werden nur 20, manche werden 5. Was ist das für eine Grausamkeit? Wir wollen doch ewig leben. Wir haben es in uns hineingelegt. Die Angst schwingt manchmal mit. Aber wir reden nicht über die Angst, die wir haben, dass jemand nicht im Himmel mit dabei ist, sondern wir sagen, boah, der wird es ja schwer haben. Oder der, ach, der, weiß ich nicht, bei dem habe ich Sorgen. Und da kommt so dieser Text immer wieder in meinen Kopf geflogen, als es um die Königsauswahl ging, ja, den wir auch in Kindergeschichten hatten, in Predigten hatten, der omnipräsent eigentlich in unserem Denken ist. Aber der Mensch sieht doch nur, was im Herzen ist. Gott sieht nur, was im Herzen ist. Und der Mensch, was vor Augen ist. Danke dir für deinen Blick. Genau. Ja. Gott sieht das Herz an und der Mensch denkt sich, mir reicht das Äußere. Und da sind wir begrenzt. Und das ist okay. Es ist gut, wenn wir uns dessen bewusst sind. Paulus hat ein Streitgespräch, ist kein Gespräch, ist eher so ein Briefwechsel, würde man sagen, mit den Römern, wo es auch darum geht, dass Leute sich sehr offensichtlich selbstgerecht verhalten. Weil da gibt es jetzt auf einmal die Judenchristen, die natürlich in ihrer Kultur groß geworden sind und sehr auf die Gesetze fixiert sind und fokussiert sind. Aber dann gibt es auch die Heidenchristen, die in dieser Gemeinde sind, die vielleicht einen anderen Fokus haben, die mehr auf die Erlösung schauen, mehr auf das, wow, wir sind gerettet, Freunde. Wir gehen alle zusammen in den Himmel. Wir sitzen alle im selben Boot nach oben. Und vielleicht die anderen sagen, entspann dich mal. Also ich weiß nicht, ob ich mit dir im Bus sitze, ja, oder im Boot. Da gibt es Stress. Und Römer 2 ist eigentlich ein schönes Kapitel. Lest es euch in Ruhe durch. Ja, man braucht ja für die Sätze des Paulus immer ein bisschen Zeit. Ich habe heute gehört, im Bibelgespräch war es auch ein bisschen so bei euch, ja, ihr habt darüber gesprochen. Und Paulus sagt hier zu diesen selbstgerechten Personen, es müssen ja nicht nur die Judenchristen gewesen sein, vielleicht waren es auch andere, ja. Aber du bist ja genauso wie sie und hast gar keine Entschuldigung. Wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, dann verurteilst du dich damit selbst, weil du genau dasselbe tust, wenn du über sie richtest. Aha, okay. Also ich könnte euch jetzt ganz krasse Geschichten erzählen, ich erzähle nur eine. Aber wenn ich zum Beispiel höre, dass eine Person nicht in dieser Gemeinde, ganz wichtig merken, ja, nicht, dass es nachher kommt, oh, Udo hat gesagt, nicht in dieser Gemeinde, aber wenn mal jemand erzählt, sie war in einer Gemeinde in einem anderen Bundesland auch, ja, genau. Und alle wussten auf einmal, dass sie nicht mehr mit ihrem Partner zusammen ist, ja. Und dann gab es einen jungen Mann, der auch Mitglied ist in unserer Kirche und auch da, ne, auch was von sich hält ein bisschen und so. Und er geht zu ihr hin und sagt, ist echt schade. Wenn du jetzt einen neuen Partner bekommst, dann werden deine Kinder leider eine Behinderung haben. Das ist, was Gott für dich bereithält. Oh, da würde ich wieder in die Gemeinde gehen. Ja? Das ist ein krasses Beispiel, ja. Gibt auch andere Beispiele. Ja? Kommt zu mir, ich erzähle euch einige. Ja? Und das ist nicht in Ordnung. Allen Kindern geht's gut, ist immer schön. Super. Genau. Lasst uns nicht die sein. Wir sind die nicht. Ich will euch jetzt nicht sagen, jeder von euch hat... Nein. Aber ich möchte uns sensibilisieren, dass das Realität ist. Das ist nicht, was ich mir ausdenke. So, ach ja, hm. Nein, das passiert und leider auch zu oft. Lass uns das nicht machen. Und wenn wir das merken, dann lass uns doch untereinander uns stark machen und uns das erzählen, dass sowas hier keinen Platz hat. Ich würde mich so freuen. Ich würde mich so freuen, wenn ihr mitmacht. Wenn ihr merkt, dass solche Aussagen hier getroffen werden, sprecht mich gerne auch an. Ich setze mich dafür ein, da brennt mein Herz für. Ich finde es nicht okay. Weil wir sind nicht Gott. Zum Glück. Wir sind nicht Gott. Und wir werden es niemals sein. Zum Glück. Wir hätten so viel zu tun. Das ist nicht unsere Aufgabe. Bei uns in Bensheim, da gibt es so eine Ampel. Und da muss man sich immer rechtzeitig einordnen, rechts so. Ne? Die meisten machen das auch. Ich bin immer so geteilt. Ja? Fahre ich noch links und quetsche mich dann so rein, so. Naja, auf jeden Fall, wenn ich so meinen Tag habe, wo ich ein Vorbild sein möchte, dann ordne ich mich rechtzeitig rechts ein und dann stehe ich da an der Ampel und dann sehe ich, wie einer das macht, was ich auch manchmal mache, nämlich links noch vorbei und sich dann ein. Dann reg ich mich auf und sage, was für ein Vollidiot. Und dann denke ich mir, Udo, ja, was, ne, was sagst du da für ein Wort? Also, Entschuldigung. Aber auch in dem Auto, wo es keiner hört, ist es genauso schlimm. Ja? Und ich sage auch andere Worte manchmal. Ja? Deswegen, ich hab ein gutes gewählt. Also, seid gnädig mit mir. Vielleicht lohnt es sich, auch da manchmal zu hinterfragen, warum stört mich etwas an einem anderen so sehr? Wie Dario, er es heute nicht hier sagen würde, dann hat es meistens viel mehr mit mir selbst zu tun als mit dem anderen. Wenn mich etwas so wild macht, ja, da hat es mehr was mit mir zu tun als mit dem anderen. Aber es fällt leicht dann zu sagen, boah, er oder sie ist blöd. Heute auch in der Kindergeschichte, das kommt manchmal so leicht rüber. Und es ist auch menschlich, alles gut. Aber bin ich mir darüber im Klaren, oh, ist mal alles kaputt, bin ich mir darüber im Klaren, dass das eigentlich nicht okay ist? Ja? Ich glaube, darum geht es. Bin ich mit mir selbst verbunden, weiß ich, was sich gehört in diesem, auf dieser Ebene und was sich nicht gehört. Ach so, nee, jetzt war ich zu schnell. Und Paulus macht hier natürlich was Schlaues. Er geht hier nochmal auf diese emotionale Schiene und versucht, die Leute da zu packen, ihre Herzen zu packen, indem er sagt, ist es dir denn gleichgültig, wie freundlich, wie geduldig, wie nett Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit auch dein Herz, auch dich zur Umkehr bewegen will? Vergesse ich manchmal. Ja, wie viel Freundlichkeit er auch aufbringen muss für mich. Der immer wieder, gerade auch zu Hause im familiären Kontext, immer wieder dieselben Fehler macht und immer wieder sich für dasselbe entschuldigt. Und ich brauche kein Mitleid, alles gut, aber was ich euch sagen will ist, Gott hat Geduld mit mir, zum Glück. Aber dann muss ich auch Geduld mit anderen haben. Auch freundlich sein zu dir, wer immer du bist, wenn du etwas sagst, was mich verletzt, was ich nicht so gut finde. Ich möchte Geduld haben mit dir. Ich möchte freundlich sein zu dir. Das wünsche ich mir, weil Gott es doch auch für mich tut. Das wünsche ich mir, dass das unser Klima beherrscht, weil Gott es uns auch entgegenbringt. Ja? Okay. Er wird denen das ewige Leben schenken, die beharrlich das tun, was gut ist, und nicht das Abarbeiten von Listen. Ja, von Sabbatregeln, von Ernährungsregeln, von prophetischen Regeln, von Regeln. Was gut ist, was sich gehört, was Freundlichkeit ist, dass ich Geduld habe mit dir, wenn es mir schwerfällt. Wenn es leicht ist, ist es leicht. Aber wenn es schwerfällt, dass ich dann hier bleibe und es aushalte mit dir gemeinsam. Und dass wir auch mal zusammen vielleicht sogar weinen oder uns anschreien. Ist okay. Aber dass wir uns nicht abwenden und sagen, weißt du, du bist mir egal. Ich gehe weg von dir. Das brauchen wir, diesen Spirit brauchen wir. Nicht nur in der Gemeinde, natürlich, hier auch, in unserem Leben. Ja? Denn alle, die sich nach seiner Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit sehnen, ja, denen wird er das ewige Leben schenken. Und ich glaube, der Himmel wird sehr viel weiter sein, als wir ihn uns vorstellen können. Auch wenn manchmal Leute tatsächlich anders beten, anders singen, andere Dogmen haben, also andere Auslegungsformen oder andere Sichtweisen auf bestimmte Bibelpassagen. Ich wünsche mir, dass wir wissen, dass wir im selben Boot sitzen werden. Und Paulus macht das Ganze sogar noch weiter auf und ich finde das ganz stark, gerade wenn wir auch Bibelstunden haben, ja, und junge Menschen mich dann auch fragen, so, hey Udo, wie ist es eigentlich mit denen, die so einen ganz anderen Glauben haben als wir Christen, ja? Sind die denn dabei oder sind die nicht dabei oder kommen die in den Himmel und wer entscheidet das und wie machen wir das Ganze? Wie machen wir das Ganze? Ja. Und ich lese diesen Text und da gibt es Menschen, wie Paulus sagt, die können rechts von Unrecht unterscheiden, weil sie es in ihr Herz hineingeschrieben haben. Und das Spannende an dieser Sache ist, dass wir es nicht sehen können. Denn wir Menschen sehen, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und Gott wird sehr wohl wissen, ob jemand danach handelt oder nicht. Aber das Glauben wir einen gerechten Gott, der das offenbar werden lässt, wenn er Gericht hält. Das ist seine Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe. Manche haben es in ihr Herz hineingeschrieben. Und vielleicht, wenn wir manche im Himmel sehen, viele, nein, nicht vielleicht, wir werden, wo wir gedacht haben, da war ich zu vorschnell. Und das ist okay. Wir brauchen die Offenheit dafür. Auch schon hier, auf dieser Erde. Genau, damit ende ich jetzt einfach auch diesen Gedanken bei Paulus. Danach habe ich noch einen kleinen Abschluss und dann landen wir auch. Aber hier nochmal Zusammenfassung von Paulus. Ich finde, es rundet es auch nochmal schön ab, seine Predigt, die er auch aufschreibt. Und alles wird sichtbar werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und er endet, das ist meine Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Das finde ich so süß, das Ende, weil er vielleicht auch weiß, theologisch nicht ganz so leicht, sowas zu schreiben. Aber das ist die Botschaft, die von Gott kommt, nicht von mir. Ja? Ich predige hier die Botschaft von Paulus, bitte seid lieb zu mir. Ja? Vielleicht schreibt er das auch ein bisschen so, weil er weiß, wie wild die Leute werden können. Ne? Oh, was hat er da gesagt? Auch andere Leute kommen in den Himmel, ich dachte, das ist nur für mich. Nee, ist nicht nur für dich. Ja, nicht nur für dich. Ich möchte enden mit einer ganz bekannten Begebenheit. Ich werde gar nicht so detailliert auf diese Geschichte eingehen, aber auf einen Punkt, den uns klar geworden ist. Ich weiß nicht, Daniel, ich habe heute gesehen, wir saßen mit Lara Aline in einem Bibelgesprächskreis auf dem Wiesengottesdienst. Und da ist uns ein Detail aufgefallen, welches auch nur Markus transportiert in seiner Erzählung, wo die Jünger auf dem Sturm sind und Jesus wecken und gerettet, also Rettung brauchen. Und dann gibt es ein Detail, was Markus bringt, das habe ich noch nie so bemerkt, das möchte ich mit euch teilen. Die Jünger gehen in dem Bewusstsein, dass es Abend wird und dass Stürme aufziehen können, in dieses Boot hinein und sie fahren hinaus. Und dann bricht dieser bekannte Sturm los. Und die Jünger haben Angst und fragen sich, warum kannst du schlafen, während es blitzt und donnert und wir Angst haben? Sind wir dir nicht wichtig? Willst du, dass wir sterben? Und Jesus hat dann dieses mächtige Auftreten, wo er sagt, Sturm, verstumme, sei still und es wird still. Und das ist ein Wunder, das prägt sich, glaube ich, tief bis ins Mark ein, dass du weißt, dass der Gott, der Messias, mit dem du unterwegs bist, den Sturm stillen kann. Und dann gibt es dieses Detail und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich nicht. Als sie rausfahren aufs Meer oder auf den See dort, auf diesen großen See, da fuhren einige andere Boote mit ihnen. Und ich weiß nicht, wer in diesem Boot drin gesessen hat. Ich weiß nicht, was dieser drin in diesem anderen Boot geglaubt hat. Ich weiß nicht, welche prophetischen Richtung er gefolgt ist oder sie. Aber ich weiß, dass die anderen Boote ebenfalls gerettet worden sind, weil sie das Wunder der Sturmstillung miterlebt haben. Auf uns übertragen, auch wenn jemand in einem anderen theologisch gestrickten Boot sitzt, dann wird er auch sicher nach Hause kommen. Und es ist nicht unsere Sache, sondern es ist Gottes Sache. Wir dürfen das anschauen. Wir dürfen auch untereinander mal reden und sagen, boah, ey, der eine struggelt gerade richtig krass so, der war schon ein paar Mal nicht da. Lass mal bei ihm anrufen, nicht um zu wissen, was bei ihm los ist, sondern ey, wir sind da. Ich mache ein Check-in bei dir. Alles gut. Weil ich aufrichtig an dir interessiert bin. Es gibt andere Boote da draußen und die werden auch gerettet. Davon bin ich überzeugt, weil Jesus das sagt, Udo, du hast darüber keine Kontrolle. Du hast keine Kontrolle, wann der Sturm kommt. Du hast auch keine Kontrolle, ob der Sturm aufhört. Aber ich kann dir sagen, was du machen kannst. Du kannst umkehren, du kannst dich an mich wenden. Du kannst Buße tun, du kannst sagen, Entschuldigung. Aber retten tue ich dich. Aber retten tue ich dich. Und nicht du dich selbst. Wie komme ich in den Himmel? Und wer entscheidet das? Ich bin dankbar, dass es keiner von uns ist. Nicht, weil ich glaube, dass wir nicht das Zeug dazu hätten. Aber meine Erfahrung zeigt, der Himmel wäre sehr leer an manchen Tagen. An manchen Tagen wäre er vielleicht auch sehr voll. Und ich wünsche mir, dass wir eine Vorstellung vom Himmel haben, wo wir alle gemeinsam mit vielen anderen Leuten, mit denen wir gar nicht reden würden im normalen Alltag, aber mit denen zusammen Zeit verbringen werden, weil wir es können. Weil unsere Unsicherheiten auf einmal gar nicht mehr da sind. Unsere Wut auf einmal auch, irgendwie können wir damit umgehen auf einmal im Himmel. Auf einmal sind wir angekommen in der himmlischen Heimat und können miteinander umgehen und reden. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass es schon hier an diesem Ort beginnen kann, weil der Himmel ist uns nahe gekommen durch Jesus Christus schon heute. Und ich wünsche mir, dass das Himmel schon hier beginnen kann. Ich möchte euch einladen, dass ihr sitzen bleibt. Ich möchte aber gemeinsam für euch beten. Allmächtiger Gott, du hast diesen Planeten mit Leben geschaffen. Du hast ihn geformt und du sorgst dafür, dass er in seiner Bahn bleibt. Wir drehen uns so schnell auf diesem Planeten und trotzdem bleiben wir stehen auf unseren Füßen. Wir drehen uns und drehen uns und trotzdem fallen wir nicht, Gott, weil du alles in seinen Bahnen hältst und lenkst. Das erkennen wir an. Du bist der Schöpfer des Universums. Dafür preisen wir dich. Danken dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns, um uns zu retten. Und dass du uns rettest und uns nicht die Aufgabe gibst, dass wir uns selbst retten. Danke dafür. Dass ich mich als Udo nicht irgendwie selbst rechtfertigen, retten muss, weil danke, dass du meine Rechtfertigung bist. Danke, dass du für uns gestorben bist, damit wir ein Ticket haben für das Boot in den Himmel. Und danke, dass du so viele Menschen retten wirst. Danke, dass du ein Gott bist, der sich nicht aufhalten lässt. Dass du kein Gott bist, der sich von Menschen was sagen lässt. Du bist ein Gott, der sein Ding macht und der Menschen rettet und der damit nicht aufhören wird. Und dafür danke ich dir und preise dich in deinem Namen. Amen.